Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von Stellenwerk, dem offiziellen Jobportal der Hamburger Hochschulen. Über Stellenwerk erreichen wir bundesweit motivierte Studierende und bieten attraktive Stellenangebote. Von Minijobs über Nebenjobs bis hin zu Praktika- und Werkstudentenstellen. Unser Jobportal bietet Jobs für jede Phase deines Studiums. Mehr Infos findest du unter www.stellenwerk.de/hamburg.
Heute befrage ich die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft, Heike Sudmann. Ahoi, Frau Sudmann.
Moin.
Liebe Frau Sudmann, Sie sind für mich die Gewinnerin der Woche oder beziehungsweise der letzten Tage, weil der Sonntag war ja schon in der letzten Woche. Und was ich mich vor allen Dingen gefragt habe, ist, wer ist Ihr Friseur?
Erstens Friseurin und zweitens sind Gewinnerinnen der Woche für mich die Hamburgerin, die eine gute Entscheidung getroffen haben. Meine Friseurin heißt Liebling Ottensen.
Ah, sehr schön. Weil das ist ja schon ungewöhnlich, auch in Kombination mit der Brille. Sie haben eine blau-rote Brille. Durch und durch immer wieder die Parteifarben oder sind das einfach auch Ihre Lieblingsfarben?
Parteifarbe blau weiß ich weit von mir.
Ja.
Nein, das ist einfach meine Lieblingsfarbe, die passt sehr gut zu mir und die Brille steht mir auch so gut, finde ich.
So, dann steigen wir mal richtig ein. Was war denn der schönste Tag im Mai? Ihr Geburtstag, also der 1. Mai oder der letzte Tag im Mai mit dem Olympiareferendum?
Dieses Jahr war es wirklich das Olympiareferendum. Es war einfach total toll zu sehen, dass die Hamburgerinnen und Hamburger sagen, nein, wir brauchen keine Olympischen Spiele, um die Stadt zu entwickeln. Und ich muss zugeben, ich bin noch am Schwanken, ob es der schönste Tag am 29. November 2015 war, als schon mal das Referendum verloren ging, oder am 31. Mai. Aber beide Tage waren gut.
Ich hatte ein Störgefühl, als ich das Foto gesehen habe, wo man so eine Sektflasche geöffnet hat. Und irgendwie dachte ich so, das ist doch eigentlich ein sehr kapitalistisches Zeichen, bei einem im Moment des Triumphes Sekt oder Champagner aufzumachen. Hatten Sie da, wenn Sie jetzt in der Nachbetrachtung da drauf gucken, ist das das richtige Foto, was entstehen sollte im Moment des Triumphes?
Also es war ja kein Champagner und Sekt ist, glaube ich, ein Getränk, was relativ viele Menschen zu sich nehmen. Wasserflaschen sprudeln irgendwie ein bisschen schlecht. Ich finde, es war einfach das Zeichen zu sagen, hey, wir haben was, was wir feiern können. Und von mir hätte es auch alkoholfreies Weizenbier sein können.
Sie haben den Senat als glücksspielsüchtig bezeichnet. Also es gab ja viele Beschimpfungen immer hin und her. Jetzt drehen wir es mal um. Ist die Politik der Linken manchmal nicht auch Risikovermeidung als Lebensmodell? Und wie wäre das, wenn Sie in der Verantwortung wären?
Aber über welches Risiko sprechen wir? Ich bin zum Beispiel dafür, das Risiko der Armut in Hamburg zu vermeiden. Wir haben gerade vorgestern den Bericht bekommen, 20% arme Leute in Hamburg. Ja. Und das ist nicht sozusagen der Punkt, wo ich sage, da brauchen wir keine Risikovermeidung. Und Olympische Spiele sind ein Risiko. Und wenn wir da Nein sagen, ist es richtig. Aber wir sagen ja zum Beispiel, wir wollen eine andere Gesellschaftsform. Das ist ein großes Risiko, gerade wenn man zu Wahlen antritt, weil viele Menschen sagen, oh Gott, Veränderung, die wollen wir nicht.
Was wären denn jetzt konkrete Maßnahmen? Also die Stadt liegt jetzt quasi in zwei Teilen da nieder. Die einen stehen, die anderen liegen da nieder sozusagen. Alle sprechen jetzt davon, dass diese Gräben sehr schnell zugeschüttet werden müssen, dass wir jetzt gemeinschaftlich in eine Richtung gehen. Welche Richtung soll es denn sein? Und was wären denn so drei Maßnahmen für Hamburg, die Sie als richtig erachten würden?
Ich würde die Schwerpunkte der Kampagne herausgreifen, die der Senat auch gemacht hat. Mir geht's um Sport. Vor allem auch um den Breitensport. Und da brauchen wir mehr Investitionen. Und der Finanzsenator hat ja gesagt, er ist in der Lage, jedes Jahr 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Und die nützen wir für den Breitensport und vor allen Dingen für Inklusion. Weil da war ich wirklich stinksauer. Sie haben die Kampagne ja gesehen. Es hieß immer, es geht um die Paralympischen Spiele. Und wer gegen die Olympischen Spiele und die Paralympischen ist, der und die ist auch gegen Inklusion. Und seit Sonntagabend hat der Senat das Wort Inklusion nicht mehr in den Mund genommen. Da bin ich wirklich sauer drüber, weil es kam in der Pressemitteilung nicht vor. Es war auf der Pressekonferenz, die am Montag war, nicht da. Und viele Menschen, die im Inklusionsbereich tätig sind, haben gesagt, wir wollen hier nicht als Feigenblatt benutzt werden, um so eine moralische Erpressung zu machen. Und da müssen wir wirklich viel mehr tun. Und die Punkte, die im Konzept standen, die kann Hamburg alle heute machen. Und sogar teilweise ohne Geld. Also solche Sachen wie Barrierefreiheit soll der Schwerpunkt oder soll quasi die Richtung werden der Stadtentwicklung. Das kann Hamburg sofort machen. Das wären zwei wichtige Punkte. Und der dritte Punkt, da können wir eigentlich ganz viel suchen. Verkehrsprojekte laufen ja. Ich finde, was im Radverkehr geplant wird, das kann man auch ohne Olympia machen.
Die Frage ist ja immer nur, wo kommt die Kohle her, beziehungsweise wo kommt im Grunde auch die Fantasie her? Für mich war ja die Olympia-Bewerbung einfach auch eine schöne Idee. 15 Jahre lang hätte man jetzt wirklich sehr lebhafte Diskussionen und Pläne. Also der Senat, der ja eher mit der Scholz'schen ruhigen Hand bisher unterwegs war, ist ja auf einmal explodiert vor lauter Ideen. Das fand ich eigentlich ein schönes Gefühl. Sie nicht auch?
Jein, weil sie sind gar nicht explodiert vor Ideen, weil sie haben ja gesagt, sie haben in ganz vielen Teilen das alte Konzept übernommen, mit Ausnahme des Standorts. Jetzt ist es ja Bahrenfeld geworden und nicht wie damals der kleine Grasbruck. Aber was ich gut finde, Hamburg hat diskutiert über Breitensport, über Sport, über Inklusion. Und wir haben das 2015 gesehen, als das Referendum verloren gegangen ist. Da hat der Senat danach zum Beispiel 1 Milliarde Euro bis heute in den Sport investiert. Das heißt, es geht. Und bei der Frage des Geldes, das ist wirklich immer lustig. Es gibt ja 3 verschiedene Töpfe bei Olympia. In einem Topf ist das Geld relativ sicher gewesen. Das ist das Durchführungsbudget. Das sind Kosten, die auch nur entstehen, wenn die Spiele wirklich laufen und wo das IOC zum Beispiel ganz viel Geld mit reintut. In den anderen beiden Töpfen, Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, da zahlen Hamburg und der Bund ein. Und das ist ja überhaupt nicht angegeben worden, wie teuer es wird. Es hieß nur 1,3 Milliarden Euro. Sicherheitskosten kennen wir noch nicht. Und das wäre das Geld gewesen, was hätte aufgebracht werden müssen. Und der Bund hat ja bisher immer nur gesagt, wir wollen uns angemessen finanziell beteiligen, aber nach Haushaltslage. Das heißt, es gibt nicht weniger und nicht mehr Geld. Insofern kann Hamburg nur das Geld, was sie eh investieren hätten müssen, jetzt auch für andere Projekte nehmen. Ich habe da keine Gelddruckmaschine. Der Senat hat anscheinend eine entdeckt. Die nutzen wir jetzt für die Stadt.
Trotzdem ist es so, dass die linke Partei, wenn sie in der Verantwortung ist, wie in Rostock, sich schon die Olympischen Spiele herbeigesehnt hätte. Zumindest hat sie Oberbürgermeisterin in Rostock getan.
Ich glaube, auch Sie und auch die Hörer und Hörerinnen wissen, was der Unterschied zwischen Rostock und Hamburg ist. Und da meine ich nicht nur die Größe, sondern in Rostock hätten ausschließlich die Segelwettbewerbe stattgefunden. Das heißt, Sie haben da einen ganz kleinen Bereich, wo auch Veränderungen stattfinden werden, wo aber auch nicht so viele Besucher sind. Hamburg hätte alles gehabt. Und Hamburg hätte eben auch die Kosten tragen müssen. Rostock ist eine Stadt in einem Bundesland und das Bundesland hätte auch noch Gelder gegeben. Hamburg ist Stadt und Bundesland. Also man kann es in keiner Ebene vergleichen. Und deswegen ist auch der Versuch zu sagen, guck mal, da in Verantwortung, sind Sie dafür oder sind Sie dagegen, finde ich, greift nicht.
Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass Dennis Dehring, der die Olympia-Bewerbung mit unterstützt hat, quasi um 18.05 Uhr quasi sofort schon durchgeladen hat und den Senat kritisiert hat. Es war, mag ein bisschen später gewesen sein. Als Sie wiederum am Montag, glaube ich, gefragt wurden, ob Tschentscher denn jetzt zurücktreten solle, haben Sie gesagt, nee, das hilft ja gar nicht. Also es bringt ja niemanden was. Wo kommt dieser Gleichmut denn jetzt auf einmal her? Und ich habe mich gefragt, was haben Sie für Pläne mit Peter Tschentscher?
Es ist kein Gleichmut, sondern meine Aussage war, was würde passieren, wenn Tschentscher zurücktritt? Dann würde ein anderes Senatsmitglied Bürgermeister, Bürgermeisterin werden. Aber der gesamte Senat hat hinter der Olympia-Bewerbung gestanden, wie eine Eins. Alle haben gesagt, Olympia ist der Booster, den wir brauchen. Das heißt, es würde keine Veränderung geben in der Politik. Und deswegen habe ich gesagt, lieber Senat, ihr müsst euch hinterfragen. Ihr müsst euch hinterfragen, warum ihr es völlig falsch eingeschätzt habt, was die Hamburger Bevölkerung eigentlich möchte, was die Hauptprobleme sind. Und deswegen nützt mir ein Rücktritt nicht. Und ich habe aber auch gesagt, wer auch über Rücktritt nachdenken müsste, wenn man sowas fordert, das wäre zum Beispiel Herr Dehring. Weil der hat nicht um 18.05 Uhr sofort umgeschwenkt, sondern Herr Dehring hat das schon lange vorbereitet. Herr Dehring hat, glaube ich, gedacht, wenn Olympia gewinnt, dann kann ich sagen, die CDU war ganz stark und hat dazu beigetragen. Und wenn Olympia verliert, sehen wir ja jetzt, habe ich damit nichts zu tun. Also insofern hat er es lange vorbereitet.
Jetzt sitzen Sie hier ganz fröhlich und freundlich mir gegenüber und dann lese ich im Deutschlandtrend beispielsweise die Tage, dass in einer Umfrage, dass Wähler der AfD 68% davon ausgehen, dass es ihnen im nächsten Jahr schlechter geht. Und die Linken sind auch schon relativ weit oben in dem Missmut. Die AfD ist die AfD. Die waren jetzt auch gegen die Olympischen Spiele. Warum sind die Linken so miese, Petrich? Warum, was ist das für eine, wo kommt das her? Weil das ist für mich eine völlig konträre Einstellung. Also ich bin immer optimistisch, ich bin Unternehmer, ich versuche Dinge, die gehen auch mal in die Hose. Warum diese Risikovermeidung und warum diese Miesepetrigkeit?
Ich sehe überhaupt keine Miesepetrigkeit. Sie haben ja gerade gesagt, ich sitze Ihnen freundlich und fröhlich gegenüber. Das mache ich immer. Und ich bin eine Optimistin. Und deswegen bin ich auch in der Politik, weil wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und ich will auch was verändern. Aber was Sie gerade beschreiben, das sind ja die Fragen gewesen, ob die Menschen Angst vor der Zukunft haben, vor dem nächsten Jahr. Mhm. Und wenn Sie sich angucken, welche Kürzungen in diesem Papier, was der Paritätische Wohlfahrtsverband veröffentlicht hat, was in der Bundesregierung diskutiert wird, diese mindestens 8 Milliarden Euro Kürzungen. Und wenn Sie sehen, es geht um Unterhaltsvorschuss, es geht um ganz viel Sozialleistungen, dann kann ich verstehen, dass Menschen Angst haben. Und da ist es, glaube ich, ganz egal, welcher Partei sie sich zugehörig fühlen. Es geht darum, wie kann ich das Leben wirklich noch finanzieren? Und das ist nicht Miesepetrigkeit, das ist leider Realismus. Und dafür stehen wir als Linke zu sagen, wir wollen das nicht hinnehmen. Wir sagen, in diesem Land ist so viel Geld da. Ein bisschen Umverteilung würde keine reiche Person auch nur ansatzweise arm machen, aber es würde vielen Menschen mit wenig Geld gewaltig helfen.
Das sagt man ja in Hamburg auch, dass hier genug Geld da ist. Trotzdem hinkt die Wirtschaft ein bisschen hinterher. Das liegt natürlich an der Gesamtweltlage. Aber auch hier in Hamburg wird sich immer stetig, geht der Blick Richtung Hafen. Auf der anderen Seite sorgt man sich um Industrieansiedlungen im Sinne von auch möglicherweise im Bereich Forschung und Wissenschaft und so weiter. Was sind denn, also man kann natürlich sagen, okay, wir setzen uns für die Arbeiter ein. Das ist im Grunde ja so ein bisschen ihr Punkt. Nichtsdestotrotz, damit es Leute gibt, die Geld verdienen, muss man ja auch mal eine Vision für die Unternehmungen irgendwie entwickeln. Was ist das bei Ihnen?
Aber die Vision haben wir. Wir sagen ja auch, wie Wirtschaftsförderung aussehen kann. Wir sagen ja, auf welche Branchen wir gut finden. Wir reden auch gerade im Hafen. Also wir haben zum Beispiel uns gegen den Verkauf der Hala-Aktien an MSC ausgesprochen. Ich glaube, was ein bisschen mitschwingt bei Ihnen, was ich zumindest heraushöre, ist ja der Punkt, wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Steuerkonzept der Linken, ne, der Besteuerung der Reichen und dass auch Unternehmensgewinne anders besteuert werden, wenn ihr das macht, investiert niemand mehr. Nein, wir gucken ja ganz genau, was dann passiert. Und wenn Sie zum Beispiel gerade bei den Erbschaften mal sehen, was da vererbt wird und an wen, das sind das die Menschen, die nichts aufgebaut haben. Es sind nicht die, die gerade jetzt ganz frisch ein neues Unternehmen aufbauen. Insofern, glaube ich, ist da oft so ein falscher Eindruck entstanden, weil es immer die schaffen, die wahnsinnig viel Geld haben, zu sagen, was, die wollen dir mit deinem kleinen Mini-Einkommen Steuern wegnehmen, darum geht's gar nicht.
Wir kommen von der Gewinnerin der Woche, da bleibe ich bei, zu den Schlagzeilen. Deutsche Bahn, Bahnstrecke Hamburg-Berlin wird wieder eröffnet. Fernzüge langsamer, melde die Zeit. Ab dem 14. Juni soll der Bahnverkehr auf der sanierten Strecke zwischen Hamburg und Berlin wieder regulär anlaufen. Während der Nahverkehr nach Fahrplan zurückkehrt, müssen Fernreisende in den ersten 2 Wochen noch mit etwas längeren Fahrzeiten rechnen, weil letzte Abnahmen der neuen Signal- und Stellwerkstechnik laufen. Wie gut vorbereitet gehen Sie auf eine Bahnfahrt? Also wird da Obst geschnippelt und nehmen sich Getränke mit und kaufen Sie die Fahrkarte vielleicht erst am Bahnsteig oder wie sieht das aus?
Ich bin eine leidenschaftliche Bahnfahrerin. Ich habe immer Getränke dabei, die habe ich aber auch hier in Hamburg eigentlich fast immer dabei. Ich bin insofern gut vorbereitet, dass ich überlege, habe ich einen Zeitpuffer? Weil das ist wirklich ein Problem der Deutschen Bahn, dass die Pünktlichkeit schon lange nicht mehr da ist. Mhm. Und mit der Meldung hoffe ich, dass der 14. Juni 2026 auch wirklich gemeint ist. Und es wäre schon ein guter Fortschritt, wenn jetzt die Bahn wieder fährt und diese Zeitverzögerung von 2 Minuten, die jetzt pro Fahrt entstehen, die kann ich gut verkraften.
So erlebten Kioskbetreiber Eppendorfer Landstraßenfest, wurden überrannt, schildert das Hamburger Abendblatt. Nach Alkoholgelagen, Schlägereien und Beschwerden rund um das Eppendorfer Landstraßenfest sehen Veranstalter und Anwohner den unkontrollierten Alkoholverkauf im Umfeld als Problem. Was ist denn Ihr liebstes Fest hier in Hamburg? Ist es dann der Riesenhafengeburtstag, der Dom oder habe ich irgendwas übersehen? Dann doch ein Stadtteilfest?
Wenn Sie aus dem Fenster gucken, hier war vorletzte Woche das Schanzenfest, das ist ein Fest. Es sind eigentlich die kleinen Stadtteilfeste oder auch jetzt die Altonale, die stattfindet. Die Altonale, die auch ein totales Finanzproblem hat. Es sind eher solche Feste. Ich war übrigens auf dem Eppendorfer Landstraßenfest, weil wir einen Informationsstand hatten. Ich war am Nachmittag da. Es war eine total.
Und Sie haben sich auch am Kiosk eingedeckt.
Ja, auch total vorher. Besoffen, nein. Ja. Es war eine total friedliche Stimmung. Ich bin nur erstaunt, weil es schon seit Jahren die Diskussion gibt. Das heißt, da müssen die Veranstaltenden sich auch überlegen. Herr Bergmann sagt jetzt auch, sie wollen was verändern, aber vielleicht geht es nicht mehr am Abend. Mhm. Die Probleme sind ja alle am Abend entstanden.
Ja, fast dann trinken alle schon morgens Alkohol.
Das glaube ich nicht.
So schnell Bürgerschaft.
Das war früher so, da haben Sie leider recht. Da wurde gesoffen und geraucht bei etlichen.
Kulturfestival Altonale, wir haben es gerade schon angesprochen. Es fehlen noch rund 90.000 Euro zum Überleben, warnt der NDR. Die Altonale ab dem 12. Juni ist zwar gesichert, doch danach steht eines der größten Hamburger Kulturfestivals weiter finanziell unter Druck. Wegen gestiegener Kosten und abgesprungener Sponsoren fehlen trotz laufender Spendenaktionen noch rund 90.000 Euro, sonst droht die Insolvenz. Was wäre denn Ihre Idee für die Altonale? Es haben sich ja schon viele Leute Gedanken darüber gemacht und viele kritisieren ein bisschen die ganze Form der Altonale, weil am Ende kostet das Geld, die Technik wird teurer, die Menschen werden teurer, die dafür arbeiten. Vielleicht muss man die gesamte Darreichungsform ändern, oder?
Aber die Altonale ist ja wirklich was Besonderes. Also zum einen, vielleicht wissen das nicht alle Hörer und Hörerinnen, es ist kostenlos. Sie können alles, was Sie da sehen, kostenlos sehen. Und die haben ja eine riesen Bandbreite. Also es ist ja nicht nur Musik, es ist eine Mitmachaktion. Es sind alle möglichen Veranstaltungen, werden dort angeboten. Und wir haben gerade gestern in der Bürgerschaft als Linke beantragt, dass eben geguckt werden muss, wie kann man diese Kultur, ich sag's schon mal wirklich Einrichtung, auch weiter unterstützen. Und erstaunlicherweise waren die demokratischen Parteien dabei. Unser Antrag wird jetzt weiter bearbeitet. Nur die AfD hätte am liebsten wahrscheinlich noch gesagt, nur wenn deutsche Künstler auftreten, aber die waren generell auch gegen den Antrag.
Und es dürfte auch nur Bratkartoffeln und Schnitzel geben, wahrscheinlich.
Ja, wenn es kein Wiener Schnitzel ist, ist ja auch schon nicht mehr, das ist auch deutsch, das gilt bei denen noch.
Gut, okay. Ja, lassen wir das. Abstiegsschock für 1860, Rettung für Havelse und St. Pauli und Hoffnung für den ETV, erklärt die Mopo. Weil 1860 München die Lizenz für die dritte Liga verpasst, könnte der TSV Havelse trotz sportlichen Abstiegs drinbleiben. Und damit wäre auch St. Paulis U23 in der Regionalliga Nord gerettet. Gleichzeitig steht der Eimsbütteler TV nach einem irren 5:3-Sieg gegen Todesfelde kurz vor dem Aufstieg und dürfte sich im letzten Spiel sogar eine Niederlage mit 3 Toren Unterschied leisten. Konnten Sie mir noch folgen? Sprich, sind Sie Fußballfan? Und wenn ja, für wen?
Ich bin nicht unbedingt Fußballfan, aber ich lese sehr interessiert immer die Sportseiten. Deswegen habe ich doch gedacht, wow, die einen schaffen es sportlich, die anderen schaffen, weil finanzielle Probleme da sind. Immer so, ich bin eigentlich so, ich gucke vor allem gerne Basketball, weil ich auch selbst Basketball spiele. Mhm. Mir geht's eigentlich immer darum, sind es gute Spiele? Und wenn ich jetzt in Hamburg gefragt würde, würde ich als Linke sagen FC St. Pauli, weil ich da eben auch das Drumherum sehe, was St. Pauli auch für einen Stadtteil macht und wie sie sich auch politisch positionieren. Aber im Sport, es ging mir schon immer so, dass ich denke, ey, das geht mir um die Leistung. Es geht nicht darum, wer hat die meiste Kohle. Also wenn ich mir angucke, klar, Bayern München, Seriensieger. Aber was haben die auch für ein Budget? Das ist wirklich unglaublich.
Das haben die sich redlich erarbeitet.
Aber sowas von
durch
hart.
Durch kluge Entscheidungen und Spielerverkäufe.
Sie wissen, was das im Umkehrschluss heißt, dass der HSV das so nicht gemacht hat und St. Pauli auch nicht.
Das ist richtig, ja. Reicht Ihr Blick denn beim Basketball dann nur bis zu den Towers oder schauen Sie dann jetzt auch nachts die NBA-Finals mit den New York Knicks und San Antonio?
Ich gucke nicht nachts, aber ich würde mir teilweise Aufzeichnungen angucken. Im Moment, dank Olympia, habe ich kaum noch Zeit für irgendwas anderes gehabt.
Wo Senatorin Leonhardt noch Potenzial für mehr Handel sieht, hebt die Mopo hervor. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt will Hamburgs Handelsbeziehungen innerhalb Europas deutlich stärker ausbauen und sieht vor allem im Baltikum, in Skandinavien und Osteuropa noch ungenutztes Potenzial. Zwar bleiben China und die USA wichtiger Partner, doch angesichts von Protektionismuskriegen und geopolitischen Konflikten setzt Leonhardt auf mehr Diversifizierung. Hamburgs Exporte legten 2025 bereits stärker zu als im Bundesschnitt. Jetzt haben wir viele Länder gehört. Wo geht's denn für Sie in den Urlaub im Sommer?
Ich bin eine ganz schlechte Urlauberin. Ich plane immer erst, wenn ich Urlaub habe. Und in der Regel bleibe ich irgendwo in Deutschland, teilweise sogar nur bis zum Wendland, da wo ich ein bisschen Rad fahren kann. Aber wichtig ist für mich, wo kann ich in aller Ruhe entspannen, wo kann ich Krimis lesen. Von daher ist mein Klimabudget 1A. Ich fliege ganz selten, also ich kann mich da, aber eher auch, weil ich einfach nicht so eine Reisefrau bin.
Okay. Rüsten. Dann gab es noch eine schlechte Nachricht aus der Kultur. Behaltet mich in guter Erinnerung. Hamburger Band verkündet überraschenden Ausstieg, berichtet T-Online. Kepka, Gründungsmitglied und Keyboarder Lars Wiebusch, verlässt die Hamburger Indie-Rockband nach den Juni-Konzerten, überraschend nach 25 Jahren. In seiner Abschiedsbotschaft blickt er emotional auf die gemeinsame Zeit mit Band und Fans zurück, kündigt neue Projekte an und stellt in Aussicht, künftig vielleicht selbst im Publikum zu stehen. Was ist denn so Ihr liebster Musikakt hier in Hamburg? Ist es der ewige Ehrenbürger oder doch jemand anderes?
Ich glaube, auch da bin ich eher teilweise überfragt. Ich höre im Moment gerade, vielleicht überraschenderweise, Disaster ganz viel. Den kannte ich vorher gar nicht. Ich bin sehr überrascht über die Texte, die er macht.
Ja.
Fühle mich relativ jung, weil es ja eigentlich eher ein junges Publikum anspricht. Aber ich bin auch da eigentlich relativ vielseitig. Also
Udo Lindenberg hören Sie aber trotzdem weiterhin.
Ich habe Udo Lindenberg früher auch gehört. Das mit dem coolen Ding, es war ganz witzig, als ich in irgendeinem Infostand, ich glaube in Langenese war, und jemand sagte, ich bin gegen Olympia, und ich nochmal diese massive Werbekampagne ansprach mit Udo Lindenberg, sagte diese Person, dem kündige ich die Freundschaft. So, aber so weit würde ich nicht gehen, weil es war ein demokratischer Wettstreit und man kann für oder gegen etwas sein. Und deswegen glaube ich auch, Sie sprachen zu Anfang die Gräben an. Diese Gräben sind aus meiner Sicht vor allen Dingen auch von den Befürworterinnen im Senat auch geschürt worden, die gesagt haben, ihr seid schlecht gelaunt, wenn ihr gegen Olympia stimmt, ihr seid die ewigen Neinsagerinnen. Und das waren die gleichen Leute, die Nein gesagt haben beim Zukunftsentscheid. Und ich glaube auch, dass die Gräben in der Bevölkerung nicht so tief sind. Also an Infoständen habe ich oft mit Befürworterinnen diskutiert und die haben mir nicht vorgeworfen, ich sei unmöglich. Also man kann das ganz ruhig und sachlich machen.
Unbedingt, unbedingt. Werte Freunde, in finanzieller Notlage, jetzt meldet sich die Gründerin mit einer Nachricht, berichtet das Hamburger Abendblatt. Der nachhaltige Concept Store Werte Freunde im Nikolai-Quartier steckt in der Insolvenz. Der Laden mit 13 Beschäftigten bleibt vorerst geöffnet. Gründerin Janine Wert kämpft nach Corona, Konsumflaute, gestiegenen Kosten und Ladendiebstählen weiter um ihr Herzensprojekt. Nun soll ein Insolvenzverwalter prüfen, ob der Betrieb fortgeführt werden kann. Wie oft gehen Sie denn so shoppen im Monat? Also dies und das einkaufen, keine Lebensmittel.
Ehrlich gesagt, so gut wie nie. Und auch da, ich habe ja schon gesagt, ich bin oft im Wendland. Ich kaufe meine Klamotten immer nur in einem Laden in Hitzacker, weil die Frau dort weiß genau, was ich mag. Und ich bin halt nicht, auch nicht so eine Shopping-Queen insofern.
Okay, schade.
Wollten Sie mir was andrehen?
Ich finde es immer lustig, weil dieser Shopping-Queen-Bully, dieser pinkfarbene von der, ich glaube, Vox-Sendung, der ist überdurchschnittlich häufig in der Schanze, was mich jedes Mal wundert.
Wo gehen Sie denn einkaufen?
Und ich dachte, Sie fahren dann damit.
Wo gehen Sie denn einkaufen?
Ich bleibe hier in der Nähe tatsächlich. Heute ist Weltumwelttag. Welche kleine Umweltsünde passiert Ihnen im Alltag? So, jetzt mal Butter bei den Fische.
Ich glaube, wenn mir was passiert, ist es vielleicht, dass ich versehentlich den Müll nicht richtig trenne.
Oh, versehentlich?
Ja, wenn man schon mal genau darauf achtet, ne, was gehört jetzt wohin?
Ja, ja.
Ist der gelbe Punkt noch immer drauf gewesen oder nicht? Das, glaube ich, ist ab und zu ein Problem. Aber weil ich fahre nicht Auto, ich fahre mein Fahrrad. Insofern habe ich ein gutes Konto. Und ich fliege wenig.
Am Dienstag ist der Tag der Archive. Was heben Sie auf, obwohl Sie es wahrscheinlich nie wieder brauchen?
Was hebe ich auf?
Den Pro-Olympiaschal?
Ich habe ja ein Geschenk gekriegt. Ich habe überlegt, ob ich den weiterverarbeite, aber den habe ich. Aber ich glaube, der ist jetzt ein bisschen aus der Mode geraten. Mhm. Ich bin nicht extrem aufheberisch, aber ich bin öfters umgezogen. Das ist eine gute Möglichkeit, Sachen wirklich wieder loszuwerden.
Ja.
Ich denke ab und zu, dass ich zu wenig Fotos archiviere. Also jetzt auch gerade, wo sie digital sind. Da
zu wenig?
Ja,
zu ich wollte ja wissen, was Sie zu viel haben eigentlich.
Nee, nicht so richtig. Also meine Umzüge haben mir da sehr geholfen.
Okay. Am kommenden Freitag ist der internationale Falafeltag. Sind Falafel und Mate auch Ihr Lieblingsessen? Oder erfüllen Sie diese linken Klischees nicht?
Also das ist ein Klischee, weil für Linke wusste ich noch gar nicht. Mate trinke ich nicht. Ich mag all diese komischen Brausen nicht. Sorry für Mate.
Ja.
Und Falafel mag ich, aber interessant, ich lerne dazu.
Naja.
Ich dachte, kleine, die Currywurst,
nein, kleine Zuspitzung. So, dann haben wir das Geburtstagskind der Woche. Morgen feiert Christian Rach Geburtstag. Er hat Restaurants geprüft, Küchen wachgerüttelt und dem deutschen Fernsehen gezeigt, dass gutes Essen mehr braucht als schöne Teller. Lieber Christian Rach, wir wünschen Ihnen weiter den richtigen Riecher, klare Worte zur richtigen Zeit und heute ein Menü ganz ohne Kritikpunkte. Alles Gute. Was kommt denn bei Ihnen auf den Teller am Wochenende, wenn Sie selber kochen würden, oder?
Im Moment esse ich wahnsinnig gerne Spargel mit neuen Kartoffeln. Das ist einfach gerade ein Traum und auf dem Wochenmarkt in Altona kann ich den immer sehr gut kaufen. Also insofern, das hängt auch saisonal bedingt.
So, dann haben wir natürlich noch ein paar Kulturtipps. Da ist am 10. Juni die Preisverleihung im Miniaturwunderland von Büchertürme e.V., Leseförderung für Grundschulkinder mit den Braunbrüdern sowie Rolf Zukowski und 250 Kindern. Garbage, I'm only happy when it rains, singen die am 11. Juni in der Stadtpark Freilichtbühne. Und dem Pöbel zur Freude von Ahoi Radio präsentiert, gibt's am 17. Juni im Zentralkomitee. Was wäre denn für Sie der Ort, wo Sie jetzt am liebsten hingehen würden? Zum Pöbel oder zu Garbage oder ins Miniaturwunderland?
Die Leseförderung finde ich total wichtig, aber da der Titel so interessant ist, im Pöbel zur Freude, würde ich sehr gerne dahin gehen und gucken, was bei Ihnen Pöbel ist.
Schön auf den Teller gelegt.
Ja, aber sowas von.
So, dann sind wir schon am Ende, Frau Sudmann. Das war's mit Ihnen hier. Eine Frage habe ich noch.
Nice. Oder Scheiß.
Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich?
Sehen Sie es mir nach, wenn ich nochmal auf Olympia gehe. Ich finde, in Olympia ist es einfach super gut gelaufen, wie viele Leute sich selbst eine Meinung gebildet haben und die nicht gesagt haben, ey, diese Plakate, die zu 100.000 in der Stadt standen mit Ja und eine Chance für alle, überzeugen mich. Und ich glaube, dafür sind einfach die Hamburgerinnen selbst verantwortlich, dass sie sich nicht hinter die Fichte haben führen lassen. Ich habe es in vielen Gesprächen gehört, die Leute gesagt haben, ich gucke mir beide Seiten an. Ich gucke mir Pro- und Kontra-Argumente an. Ich habe das Informationsheft, ich mache mich schlau. Aber ich möchte nicht so bombardiert werden. Ich möchte nicht einen Brief vom Bürgermeister kriegen, der mir sagt, stimm mit Ja, Ausrufezeichen. Ich möchte nicht an jeder Ecke sehen, was läuft. Und auf diese Hamburgerinnen und Hamburger bin ich sehr stolz. Und auf die ich dann auch für Ja entschieden habe. Aber die sich auf alle Fälle mit Themen auseinandersetzen und nicht einfach blind irgendjemand hinterherlaufen.
Was geben wir denn den 45% mit, die für Ja gestimmt haben und die jetzt traurig sind? Trösten Sie die mal.
Oh, die tröste ich sehr gerne. Zum einen, weil sie haben sich auf ein Fest gefreut, was in 10, 14 oder 18 Jahren stattfinden würde. Ich sehe heute schon in Hamburg, wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen. Und ich glaube, dass wir, wenn noch irgendwo was fehlt, auch gemeinsam gucken können, was wir weiter ausbauen können. Und wir haben vorhin über Altona.
Sie wollen jetzt kreativ und aktiv werden und nicht miesepetrig und schlecht gelaunt weiterhin in der Bürgerschaft sitzen.
Ich protestiere jetzt mal. Ich bin immer kreativ und aktiv und schlecht gelaunt sage ich immer noch, bin ich selten. In der Bürgerschaft gehöre ich noch zu denen, die noch die launigsten Reden halten. Aber egal. Ich wollte mal sagen, sowas wie Altona, so Stadtteilfeste, da kommen wir auch zusammen. Und wenn es darum geht, international zusammenzukommen, wir haben diese großen Sportereignisse und ich finde aber auch die kleineren Sportereignisse, die brauchen auch die Zuschauerinnen. Und ja, es ist einfach toll zu spielen. Also ich bin beim Basketball schon mit, also es ist toll einfach Sport zu treiben, wollte ich sagen.
So, dann gehen wir jetzt raus und treiben Sport, liebe Frau Sudmann. Alles Gute und Ahoi.
Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.